Ja, hallo, willkommen an einem wunderschönen, eigentlich hässlichen, grausigen, kalten Wintertag. Normalerweise sitzt da der Robert Breslauer. Wir haben diese Sendung besetzt, wie ihr das schon gehört habt am vorigen Lied. Wir besetzen, squatten diese Sendung. Also ich und der Erich.
Hallo,
guten Abend. Genau. Heute wird es eben um verschiedene Hausbesetzungen gehen. Wir werden euch durch Europa auf eine Reise mit durch Europa nehmen und es ist schlau, wenn ihr auf die Radiofabrik Homepage geht und bei Studio Livecam, da ist nämlich unten auch ein Chat und da werden wir ein paar Links reinposten, über was wir gerade reden, weil es wirklich sehr sinnvoll ist, dass man auch sieht und wir können nicht alles beschreiben im Radio und Fotos sind oft bei diesen grandiosen Gebäuden, die da besetzt worden sind, wirklich essentiell. Genau. Also, das war DOA, DOA, We Occupy, das Lied. Und jetzt werden wir einmal grundsätzlich was über Hausbesetzungen erzählen.
Naja, keine Ahnung,
Leute besetzen Häuser oder haben Häuser besetzt, weil sie halt irgendwie aus irgendwelchen in der Regel spekulativen Gründen leer standen. Das klassische Beispiel ist Kreuzberg. Da wollte die SPD, die da in den 70er Jahren in West-Berlin eher rechtsorientiert war, ganz Kreuzberg platt machen, das heißt, also alle gründerzeitlichen, also um die Jahrhundertwende gebauten Häuser abreißen und in irgendwelche Mietskasernen verwandeln und wer das hätte alles, wer davon profitiert hätte, das wäre halt, wären halt irgendwie wiederum von der SPD in damaligen West-Berlin abhängige Bauunternehmen gewesen und irgendwie ist das dann doch irgendwie in die Öffentlichkeit gedrungen und dann haben einige mutige junge Leute das unternommen, eben diese vom Abriss bedrohten Gebäude zu besetzen und das war eigentlich der Beginn von Kreuzberg. Sie haben es an der Peripherie, hat die sogenannte Beton-SPD das schon geschafft, das irgendwie niederzureißen und da irgendwelche Betonhütten hinzustellen, aber sozusagen das Zentrum Kreuzbergs wurde dann besetzt und nur aufgrund der Tatsache, dass diese Besetzungen stattfanden, konnten sozusagen diese weiteren Abrissmaßnahmen verhindert werden. Ja,
ja.
Ähnliches, also ich weiß es nur aus Berlin, das war halt in den 70er-Jahren, ich bin Anfang 1982, 1983, ich weiß nicht mehr genau, da waren halt noch die Nachwirkungen so, da gab es natürlich einen Haufen Demonstrationen gegen die Räumung von die Polizei, die offiziell, also die Politik des politischen Senats von West-Berlin wollte natürlich eine Räumung erzielen und so weiter. Auf der anderen Seite waren Eigentümerfragen zu klären. Es gab eine ganze Menge Besetzungen. Was dann hinterher, also wie es dann in den 80er Jahren, also bis zur Wende weiterging, war halt so, dass es zunehmend zu einer Art Legalisierung kam. Man hat sich dann mit den Eigentümern, also mit den rechtlichen Eigentümern geeinigt und irgendein Art Erb, keine Ahnung, irgendein legales Konzept entwickelt, dass man dann, dass sozusagen die ehemaligen Hausbesetzer legale Mieter der von ihnen aufwendig renovierten Häuser geworden sind.
Also das ist ja meistens so der Fall, dass das vorher die Häuser besetzt werden und dann das Viertel aufgewertet wird und dadurch dann entweder die besetzten Häuser wirklich geräumt werden oder halt irgendwie einen Ort von legalen Status kriegen. Ja, also mit genau. So Scheinmietverträgen, der halt dann einen Euro kostet oder so irgendwas. Grundsätzlich also gibt's zwei verschiedene Arten von Häusern, die besetzt sind. Also es gibt offen besetzte Häuser und stille Besetzungen. Also offen besetzte Häuser ist eh klar, das sind alle Häuser, wo einfach ein Transparentgleime raushängt, dieses Haus ist besetzt. Stille Besetzungen sind halt meistens bei, also Leute, die das nicht öffentlich machen wollen, ist es halt oft zum Beispiel Obdachlose, die einfach in dem Haus leben und nicht raus wollen und aber nicht das Gefühl haben, dass sie es irgendwie, halten können würden und politisch da durchdrucken könnten und deswegen wohnen sie einfach nur in den Häusern. Ein holländischer Soziologe, der heißt Hans Bruijt, unterscheidet auch 5 Typen von Hausbesetzungen. Das eine ist eben das, was ich jetzt gerade gesagt habe, auf Mangel basierend, also eben Obdachlose, die ein Haus besetzen. Das zweite ist, wenn einfach Menschen alternativ wohnen wollen, also zum Beispiel so die Leute, die ewig lang auf einer Gemeindelistenwohnung auf diesen Listen sind und einfach die Wohnung sich nicht leisten können und einfach sagen, okay, wir wollen einfach irgendwie anders wohnen, vielleicht auch Bauwagenplätze oder so, die ja meistens besetzt sind. Das dritte ist so Unternehmerinnengeist, so, also für die Community, wenn man einfach so irgendwas besetzt, wo man Bar machen kann, einen Club machen kann. Wahrscheinlich auch in Berlin, so in die 80er Jahre, diese ganzen Techno-Bewegungen und so. Auch vielleicht nur für einen Abend, wo einfach irgendwo
Keller irgendwo, wo man Kiste wird, Bier reinstellt und eine Musikanlage.
Ja. Genau. Das vierte wäre für die Erhaltung. Das ist eigentlich auch eine recht interessante Sache, weil das ist, glaube ich, eher der Fall bei draußen, also bei Parkanlagen und so. Und eine Sache ist mir so untergekommen bei meiner Backarbeit, wo die Thatcher an die Regierung gekommen ist, hat sie entschieden, dass total die Kürzungen gibt und vor allem im öffentlichen Bereich und diese Parkanlagen in London sind nicht mehr gepflegt worden. Und irgendwann haben die Leute gesagt, das schaut schier aus, das gefällt uns nicht, das ist vor unserer Haustür, wir machen einfach die Parks jetzt selber, wir pflanzen da was an und die haben die wunderschönsten Gärten seitdem. Und die sind immer noch in dieser öffentlichen Community-Hand, also wo einfach irgendwer hingeht, der Gemeinschaft sich drum kümmert. Es ist wunderschön. Das ist
vielleicht so ähnlich wie dieser Kerl, der da an der Staatsbrücke bei den Klos da die Sonnenblumen anbaut. Ja?
Genau.
Das finde ich auch voll cool. Ja. Ich weiß nicht, wie der heißt, ich kenne ihn nicht.
Ich weiß auch nicht, wie er heißt, aber wir grüßen aber ihn natürlich cool. an dieser Stelle.
Ja, natürlich. Wir grüßen ihn an dieser Stelle. Und was mir jetzt noch eingefallen ist, es gab auch in Ostberlin zu DDR-Zeiten, also vor dem Mauerfall, besetzte Häuser, wo Punks, völlig verrottete, die von der sozialistischen Wohnungsbaugenossenschaft vernachlässigte Gebäude besetzt hatten und da Konzerte und Dings gemacht haben, wenn nicht teilweise da auch gewohnt, also zumindest mal 1-2 Nächte geschlafen und in der Endphase der DDR ist dann offensichtlich auch die Staatsmacht nicht wirklich hinterhergekommen, da sozusagen repressiv zu agieren.
Also genau, und der letzte Punkt dieser Besetzungsvarianten ist halt diese politische Besetzung. Das ist eigentlich das, was man am besten, glaube ich, kennt, einfach um soziale Community-Projekte zu haben. Und das sind auch die meisten besetzten Häuser, die man jetzt in dem Sinn kennt. Genau, jetzt würde ich eigentlich schon zu dem ersten Beispiel kommen. Und das erste Beispiel, das ist genialst. Das ist, es heißt Fort Panerden. Es ist ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, das ist in Holland.
Panerden wahrscheinlich.
Panerden, ja. Genau. Ich werde jetzt meinen Link posten, dass man da mal Fotos davon sehen kann. Ich hoffe, das hat jetzt funktioniert. Ach, ich weiß nicht. Probiere dann während dem Lied nochmal. Auf jeden Fall, das Haus wurde 2000, also Haus, das ist ein riesiges Gelände, das ist, wie sagt man da, es ist kein Schloss, so eine Ritterburg.
Das Gelände in Holland ist ja recht, gerade bei in der Nähe von Nimwegen, ist ja relativ flach. Also,
ja, das ist alles flach in Holland.
Ja. Also, und da mangels Bergen behilft man sich mit Gräben. Also man baut irgendwie eine Burg, also mit so
Viereck,
bla bla bla. Und dann macht man einen Wassergraben drum und hofft, dass die Feinde nicht durchkommen.
Es ist ein Riesengelände.
Wahrscheinlich wird das sowas sein.
Es ist mit Gras überwachsen, was auch ziemlich geil ausschaut. Es ist ein so riesen Burggraben. Es hat auch so eine fünfeckige Form, die so irgendwie so rund geschwungen ist. Auf jeden Fall wurde es 2000 das erste Mal besetzt Und die Besetzerinnen haben sich dann auch um dieses, eben, und da sind wir bei dem Punkt, die haben sich um dieses Naturschutzgebiet rundherum gekümmert. Die also Frösche, das ist halt ein interessanter Fakt, ja. Und haben dann natürlich so Ausflüge für die Besucher und Besucherinnen organisiert, so in der Gegend. Ne? Und haben eigentlich diese Gegend, dieses Dorf eigentlich irgendwie belebt.
Total aufgewertet. Jetzt kennt das wahrscheinlich. Jetzt kennt das auch ganz Österreich. Also ich habe noch nie was von gehört. Pannerden. Jetzt wissen wir, wo das ist. Ja,
ja, also es ist auf jeden Fall super interessant.
Da gibt es bestimmt irgendwie ein gutes Bier irgendwie oder keine Ahnung. Ja. Wahrscheinlich haben sie auch noch eine Brauerei irgendwie
du
aufgemacht.
Du musst es nicht
und
bei jedem Ort, dass sicher gutes Bier gibt. Ich bin mir nicht sicher, ob es in Holland überhaupt so gute Biere gibt. Holland ist nicht die Biergegend. Holland ist die Käsegegend, Holland ist die Kiffgegend,
ja,
es gibt sicher
kurz
groß dort. Es ist direkt, es ist nah an der deutschen Grenze.
Okay, das ist ja
wahrscheinlich
aber
sind ziemlich viele Besucher, die groß kaufen dort. Okay. Egal. Es ist euch Spekulation.
Susi, das ist jetzt nicht unser Thema.
Nein, Spekulation. Ja. Auf jeden Fall wurde es 2006 wieder besetzt, nachdem das geräumt worden ist, diese 2000er Besetzung. Und wurde dann, und das ist richtig übel, so nach kurzer Zeit und da war ein Panzer dabei bei dieser Räumung. Weil das ist einfach ein Riesengelände, das ist eine Burg. Ihr könnt euch dann die Links anschauen, das ist einfach riesig und du kannst so ein riesiges Gelände einfach nicht rahmen, weil du nie sicherstellen kannst, ob da nicht doch nur irgendwo ein Mensch ist.
Ja,
leider. Also,
wenn
da ein Panzer aufgefahren,
das heißt,
was richtig übel ist.
Wenn die Staatsmacht aufrüstet, dann müssen wir das natürlich auch machen. Also, das nächste Mal, Leute, wenn er da irgendwelche Burgen besetzt, nimmst du den Panzer gleich mit.
Ne? Naja, interessant ist halt schon, dass ja in Holland grundsätzlich ein rechter, also früher zumindest, jetzt haben sie es auch ein bisschen geändert, aber früher war das ein ziemlich lockeres Gesetz für Hausbesetzerinnen, weil du hast in einer Wohnung besetzen können und hast irgendwie so einen halblegalen Status gehabt, sobald du einen Tisch und einen Sessel und nur irgendwas dabei gehabt hast.
Ja, das stimmt,
so.
Das war in Amsterdam so, diese, das hat sogar...
Aber in Rotterdam, also...
Nein, in Amsterdam, das hat sogar einen richtigen Namen gehabt, Grachten, bababababa, ich weiß es nicht, ich kann mich nicht mehr erinnern, auf jeden Fall waren... Ich weiß es, in den 80er, 90er Jahren waren ganze Straßenzüge der Amsterdamer Altstadt besetzt und die hatten einen semi-legalen Status, die Besetzer.
Genau. Also jetzt würden wir nochmal ein Lied spielen und dann kommen wir so zu was Spanischen. Das Lied ist Sin Dios von der Platte Odio al Imperio, also Hass dem System des Imperiums. Genau, von der gleichnamigen Platte Odio al Imperio. Okay, ich habe versprochen, dass ich zwei Termine ansage. Und zwar 13. ist heute, ja, Freitag der 13. Und es sind zwei Partys und es ist natürlich total ungut, dass nämlich zwei Punk-Partys sind in einer kleinen Stadt wie Salzburg. Also ich finde, das ist eigentlich echt nicht cool, obwohl es natürlich cool ist, dass zwei Partys sind. Also grundsätzlich ist überhaupt was stattfindet und vor allem Punk. Also das erste ist im Rockhaus die zwei Bands Zentralheizung auf Death und Bad Weed aus Österreich.
Zentralheizung auf was?
Death. Zentralheizung auf Death. Zentralheizung des Todes.
Oh.
Ja, es
hört sich geil an. Unbedingt hingehen, Leute, da geht die Post ab.
Es ist Garage Punk, lauter und krachiger spielt ihn hierzulande niemand. Ah, oh, interessant. Aha. Ja, genau. Mhm. Das ist im Rockhaus und das zweite ist im Sub. Freitag, der 13. Dezember, 20 Uhr, Akustik-Punk-Konzert. Es spielen die Bands 5 to 12 aus Wildshut, Oberösterreich. Tust du
wo
da mit dem Sessel wackeln?
Na, ich wo
keine
ist
Ahnung,
Wildshut?
Weiß ich nicht.
Im Müllviertel oder was?
Ich hab's noch nie gehört. Du nicht mehr Sessel schaukeln, das hört man.
Okay.
Also wie wir jetzt uns zuerst schon gehört haben, weil wir haben offensichtlich die Mikrofone nicht ausgeschaltet. Wir wollten
wir wollten einfach mal die reine Lehre hier präsentieren.
Die nächste Band ist Dreideutige Aussage aus Salzburg. Es sind nur zwei Bands. Und dann liest irgendwie nur wer. Ich soll nur sagen, dass es Sushi gibt, super geile Sushi. Und wer jetzt schon hingeht, es
wo
ist
jetzt,
am 8.
Wo jetzt
im
die
Sub,
Fische?
Im Sub, im Sub.
Ah, im Sub gibt's Fische.
Und also. Ab 20 Uhr ist offen und wir wollen Sie alle recht schön herzlich grüßen, wenn Sie denn zuhören und wenn das Internet denn funktioniert. Und ich Gäste gibt es auch.
Ja.
Also, Müllner Hauptstraße 11b. Schaut's in Sub. Genau, und jetzt gehen wir weiter mit unserem Programm. Das nächste wäre nämlich, das nächste Beispiel ist Marina Leda. Genau, das ist ein Dorf in Andalusien. Und das Interessante daran ist, es ist halt ein ganzes Dorf, das besetzt worden ist. Ja, die Leute haben sich einfach das Leben dort nicht leisten können. Das ist wirklich am Land, eben in Andalusien. Und das ist 1979 besetzt worden. Ne. Und
es hat, was hat denn die Leute dazu gebracht, da so ein Dorf zu besetzen? Und wieso war das überhaupt frei? Also ich meine, ein Dorf, da muss ja irgendwie, die anderen müssen ja weg gewesen sein. Also du kannst ja nicht einfach hergehen und sagen.
Also weil die war, ich nehme mal an, also es war relativ ausgestorben, diese Gegenden sind halt generell relativ ausgestorben, so am Land oft. Und die Leute, die halt zurückgeblieben sind, sonst bleiben halt am Land dann nur, alle Leute sind in die Städte und arbeiten dort, die jungen Leute, und sonst bleiben alle über.
Alte Leute und Schüler.
Und Schüler, ja, Schülerinnen, ja klar.
Schüler, Schülerinnen, weil die können nicht und die alten Leute, ja.
Na klar, klar. Und auf jeden Fall haben sie das halt einfach besetzt und haben gesagt so, okay, wir sind Landbevölkerung, es waren einfach auch junge Leute. Ich denke, die sind einfach alle blieben und die Alten sind halt auch blieben und die arbeiten jetzt. Und das Interessante ist, die haben halt, es ist ja trotzdem eine Demokratie und eine mehr oder weniger demokratisches System in Spanien, 79, die haben seit 79 einen anarcho-kommunistischen Bürgermeister.
Also, Entschuldigung, 79 hatten sie in...
Ja, da nicht, aber...
deswegen. In 79 hatten sie noch Diktatur, da war noch Franco.
Wie lange war der Franco bis...
Das
ist wieder saupeinig.
79 war der Franco sicher noch dabei.
Nein, ja, aber,
da
aber
hat er ja auch noch, da hat er sogar noch gelebt.
Es ist auf jeden Fall interessant, dass das schon so lang gibt. Das Dorf ist, wie gesagt, ist am Land, das ist landwirtschaftlich geprägt. Das Interessante ist, sie haben das so eingerichtet, dass jeder, der heute halt in der arbeitsfähigen Alter ist, arbeitet dort und kriegt 47 Euro für 6 Stunden Arbeit am Tag. Das sind, wie viel hast du das ausgerechnet?
Keine Ahnung, 12 6 Euro
Stunden, 12
oder
Euro.
Und na, du hast warte gesagt, mal, ein bisschen mehr, 12,50.
Es ist ein 3-Stunden-Lohn so ungefähr.
Ja, ja, ist so ungefähr.
Und du bist doch Techniker, also ja.
Ja. Also es ist ein, wenn das wirklich netto ist, es ist ein, wie soll ich sagen, ein Verdienst, von dem man in Andalusien sicherlich gut leben kann.
Das Interessante ist, dass
wollen
das
wir
Wohnen,
nicht von Salzburg reden.
Dass das Wohnen dort nur gratis ist. Also jede erwachsene Person, natürlich jedes Kind hat ein Anrecht auf eine gewisse Quadratmeter.
Und man muss auch im Winter nicht so viel heizen, habe ich gehört.
Das Interessante ist ja, dadurch, dass es Landbevölkerung ist, sparen sie dir wahrscheinlich auch noch zusätzlich Geld, weil die ja natürlich das ganze Gemüse dann nicht kaufen, weil immer die bauen heute halt
das naja, an. Dafür müssen andere Dienstleistungen oder Waren teuer zukaufen, die aus Madrid kommen.
Auf jeden Fall, ich habe so eine Doku gesehen, im Weltjournal war da so mal ein Bericht und die Leute, denen geht es glaube ich wirklich ganz gut.
Ja, also fahren wir mal hin. Wann fahren wir hin?
Es ist eben das Ding, wir müssen überall hinfahren. Das nächste wäre nämlich zum Beispiel, und das beeindruckt mich ja noch viel mehr,
ist Bilbao. Das ist ja da im Baskenland, da fahren wir über Bilbao nach Andalusien, das ist doch kein Problem. Genau. Liegt ja genau am Weg.
Also das in Bilbao ist 2011 geräumt worden, das heißt Kukuzka, das ist ein besetztes Stadtteilzentrum. Es ist riesig, das Haus ist riesig, das eigentlich heißt das Stadtteil Gazetska, Kuzka, ich kann das nicht aussprechen.
Nein, Spanisch. Also das ist nicht Spanisch, das ist Baskisch und das kann keine Sau aussprechen, weil das ist noch nicht mal eine indogermanische Sprache. Also guckt es euch mal auf der Homepage oder irgendwas, aber wir werden jetzt nicht versuchen, Baskisch zu sprechen.
Wir werden einen Link schicken und ihr kannst es dann
selber lassen. Ich glaube, weder die Susi noch ich werden irgendwie versuchen, da irgendwie...
Wir werden auf jeden Fall einen Link dann jetzt da posten, wenn das nächste Lied läuft. Und auf jeden Fall, das ist ein Riesenhaus. Es gibt ein YouTube-Video, das werde ich eben posten. Da führen sie so durch dieses Haus, es läuft ein Lied praktisch und sie tanzen so und übergeben immer wieder an die nächste Person. Das Haus ist riesig, es hat 5 Stockwerke oder so, ein Keller. Da sind Pensionisten drin, da sind Kinder drin, da sind riesige Kindergruppen und Pensionistengruppen. Das sind nicht nur die normalen, das sind Werkstätten. Also eben Siebdruck und da ist sogar eine Kletterwand drinnen und so riesen Turnsäle und Zeig und
Clownerie. Gibt es da was zu trinken?
Ja, sicher, da gibt es ein ganzes Stockwerk, ist nur so Volksküche, Café, also nur so diese Gastronomie sozusagen Schiene.
Cool.
Also, es ist irre. Also, so
also fahren wir hin.
Mit
Ist schon eingeloggt für nächstes.
Das Problem ist, dort kann man nicht mehr hinfahren, weil das ist 2011 gerannt worden. Brutalst, also Bilbao, Baskenland, man kann es sich vorstellen, das war richtig bedeutend, da waren ein paar hundert Leute wahrscheinlich, 1000 Leute oder so, oder 2000 Leute, das war einfach das Zentrum wahrscheinlich.
Diesen virtuellen Rundgang, den gibt's noch. Den kann man sich angucken.
Das kann man sich ja anschauen.
Das ist aber es ist sozusagen Geschichte.
Das ist Geschichte, aber es ist nur ein Teil der Geschichte, weil es gibt einen neuen Squad, der dann auch danach gesquattet wurde und der ist jetzt 30 Kilometer weg von Bilbao, ist auch eben da in der Gegend.
Wie heißt das?
Das sind die gleichen Leute.
Ja, und wie heißt der Laden?
Das muss ich aussprechen.
Wo ist das da auf deinem Zettel?
TXIRBILENA.
Okay. Es ist halt baskisch. Es weiß kein Mensch, wo die Basken und ihre Sprache herkommen. Kein Mensch. Es gibt 30 verschiedene Theorien. Und wahrscheinlich am Ende stimmt keine von den 30 oder nur eine von den 30.
Genau.
Also, das ist also baskisch können nur Basken reden. Also wir werden das gar nicht versuchen.
Nein, wir werden das nicht versuchen. Also genau. Und das nächste Beispiel, also das wäre jetzt so viel zu Spanien. Das nächste Beispiel wäre, und das ist ein bisschen ein komisches Beispiel, das habe ich jetzt eigentlich nur genommen, weil ich da schon mal dort war. Und weil es irgendwie einer der wenigen Squads ist, die so irgendwie irgendwie im Ausland sind, wo, also ich war eigentlich schon mehrere Squads im Ausland, aber das jetzt genommen haben und das mich halt irgendwie auch auf eine gewisse Art und Weise beeinträchtigt hat. Und das ist das Villaggio Globale. Das Villaggio Globale ist in Rom und ist ein Centro Sociale Occupato Gestito. Danke. Ja. Also ein besetztes Zentrum, die heißen so in Italien. Das Motto von Erna, wenn man auf die Homepage geht, ich habe da heute ein bisschen geschaut, ist Siamo tutti clandestini. Also wir sind alle clandestin.
Illegal.
Illegal, ja. Und das finde ich heute eigentlich ganz interessant, weil im Lonely Planet das Villaggio Globale beschrieben ist. Also es ist eigentlich ziemlich kommerzig. Also es ist dort auch ein Bio-Supermarkt, so ich glaube ein Dance oder sowas drinnen. Also es ist ein riesen Areal.
Das war was, früher, ein Dance?
Dance, so ein Bio-Supermarkt.
Dance, ach so, das ist
ja
Name.
Genau, es gibt es in Salzburg auch. Es war ursprünglich, es war ursprünglich ein Schlachthof. Es ist einfach ein Riesenareal. Ich war auf einem Konzert von der grandiosen Band Banda Bassotti, vor allem in Italien, in Rom. Und wenn dann Bella Ciao gesungen wird und alle die linken Fäuste in die Luft schrecken.
Bella Ciao, Bella Ciao,
ist
Bella
recht interessant.
Ciao, Ciao, Ciao.
Aber das spielen wir jetzt nicht. Und ich würde jetzt gerne ein Lied spielen. Und zwar, und das ist auch von einer italienischen Band, Los Fastidios, Rabbia Dentro il Cuore. Also die Wut in den Herzen, in dem Herzen. Und es geht um den Carlo Giuliani, also der 2001 in Genua erschossen worden ist beim G8. Und ein Textteile ist Mille
aus einem Land Rover Defender 108 Zoll, und zwar aus dem Rückfenster von einem jungen Carabiniere.
Ja. Auf jeden Fall, die Textzeile, die immer wieder wiederholt wird, ist Mille Pugni al Cielo, also Millionen Fäuste gegen den Himmel, per te. Und per te ist eben der Carlo Giuliani, Mann. So, willkommen zurück. Jetzt haben wir gerade einen Anruf von Norbert. Ich grüße ihn recht schön, gekriegt. Wir sollen nur mal ansagen, er hat zu spät eingeschaltet, welche Frechheit, dass heute im Super Akustik-Punk-Konzert ist. Haben wir schon gemacht. Also kommt's ins Sub.
Servus, Norbert. Immer mal. Komm ins Sub. Da ist geil, Alter. Ey.
Genau. Also, über was wollten wir jetzt reden? Jetzt kommen wir in Österreich an, genau. Über das wollten wir jetzt reden.
Ja, ja, ja.
Wir reden über Wien erstmal, über das EKH.
Wer weiß nicht, was das EKH ist?
Du hast es nicht gewusst.
Das heißt Ernst Kirchweger Haus.
Genau.
Ernst Kirchweger hat irgendwelche KZs überlebt.
Genau.
Wahrscheinlich Mauthausen, nehme ich an, oder?
Ja, ich nehme auch, und das war es jetzt ehrlich gesagt nicht. Also
ist ja
nicht,
wurscht.
Auf jeden Fall ist er von auf einer Demo gegen Rechtsextremismus, ist er von Burschenschaft auf einer antifaschistischen Demonstration. 65,
wann war das?
65 war das, wo der.
Ja, alles, jetzt erinnere ich mich. Ja, ja, das ging. Da gibt's irgendwelche Dokus vom ORF und sonst wie was.
Ist
ja
eine Riesengeschichte. Die kann man sich wirklich auf der Wikipedia-Seite vom Ernst-Kiechwiger-Haus durchlesen, weil das ist jetzt wirklich ein bisschen
viel. War das nicht
ja, damals? Es war das. Ja. 1990 das wurde das Haus besetzt. Mhm. Bis 1998, Entschuldigung, also es hat ist 8 Jahre besetzt gewesen, die Wielandgasse 2 bis 4 im 10. Und seit 98 ist es nicht geräumt worden, seit 98 kommt sie am Mietvertrag. Damals, 98, wurde,
Was?
Das stimmt nicht, 2008. Seit 2008, die haben wir verschrieben. Uiuiui. Also von 1990 bis 2008 wurde es besetzt. 2008 wurde, oh Gott, das ist peinlich. 2008 wurde es, das Haus hatte der KPÖ gehört. Und dann waren diese Spekulationen, und du bist ja ehemaliger, also nicht DDR-Bürger, aber du bist da näher aufgewachsen, und vielleicht kannst du das nochmal genau erklären. Die KPÖ hat irgendwie Geld verloren.
Ach so. Also, das ist ja eine ganz lustige Geschichte.
Aber magst du
also das? Ja, ich versuche es so kurz wie möglich zu machen. Also, die SED hat, also die Regierung der DDR hat Auslandsunternehmen gehabt, Wirtschaftsunternehmen nach kapitalistischem Recht, also GmbHs und Aktiengesellschaften. Und die hatten lediglich die Aufgabe, sozusagen, irgendwie Kapital auf kapitalistische Art und Weise zu erwirtschaften, und die KPÖ wurde als Schwesterpartei also massiv dann unterstützt von diesen, außerdem bei bestimmten Einkäufen oder irgendwelchen Transaktionen war der DDR-Regierung Österreich, der Republik Österreich immer viel, viel lieber als Westdeutschland, also die BRD, also haben sie das über Österreich abgewickelt. Dabei hat natürlich die KPÖ massiv mitgeholfen. Jedenfalls über die Jahre sind immense Devisenkapitalien, also nicht irgendwie DDR-Mark, sondern richtig Dollar oder D-Mark, auf KPÖ-Konten geflossen, die jetzt die KPÖ, das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Österreichs natürlich irgendwie verstecken musste. Ja? Und nach der Wende.
Oh, ja, das wird
ja. Also, ganz kurz. Nein. Eine Minute noch. Ja, ja, also, nach der Wende haben natürlich alle Leute gesagt: Wo sind die Milliarden? Wo sind die SED-Milliarden? Also, wo sind die ostdeutschen Milliarden bei der KPÖ? Und die KPÖ haben gesagt: Oh, ja, wissen wir nicht. Und dann hat sich das, glaube ich, bis in die Ende der 90er Jahre rausgezogen, und dann irgendwann waren sie dann doch da. Irgendwer hat dann gesagt, da sind sie ja. Und also das kann ja jeder irgendwie selber googeln oder irgendwas. Auf jeden Fall ist dann, ich glaube, Ende der 90er, 98, 99 oder sowas, ist die KPÖ also plötzlich massiv verarmt.
Genau. Und auf jeden Fall, im Endeffekt haben sie das EKH verkauft. Das hat früher der KPÖ gehört. Jetzt übernehme ich da mal kurz. Das haben sie verkauft, und das ist halt die schiere Geschichte dran, dass sie verkaufen ist einmal eine Sache, die nicht cool ist, weil ich meine, sie haben ja trotzdem sie haben ja trotzdem total viel Objekte
Immobilien, ja.
Auf jeden Fall haben sie es verkauft, und das Schiere dran ist, sie haben es an den Rechten verkauft. Und sowas geht heute überhaupt nicht. Das war ein Riesenskandal. Natürlich ist die KPÖ dafür massivst angegriffen worden. Ich meine, dass das Verkaufen ist auch so, aber völlig zu Recht angegriffen. Natürlich haben sie auch Teile der KPÖ wieder, wie zum Beispiel die Salzburgerinnen, Salzburger KPÖ und auch die Grazer KPÖ, von dieser Wiener Entscheidung auch distanziert. Also auch verständlich, weil es war einfach ein heiß umstrittenes Thema damals. Egal, es ist im Endeffekt Protest gewesen, es ist verteidigt worden, wir waren da alle dort, sind da rumgehängt und haben das EKH verteidigt. passt, es ist nichts passiert, keine Räumung und die Stadt Wien hat es durch diesen Druck dann gekauft und seitdem haben sie halt so einen legalen Status, Trägerinnenverein, der Trägerinnenverein vermietet es an die Mieterinnen, die dort wohnen und die zahlen halt einen Euro, also oder irgend sowas, so ein Betrag und Betriebskosten, die dann gar nicht so wenig sind für so ein Riesenhaus. Also ich weiß nicht, du warst noch nicht dort, da solltest du unbedingt mal hinschauen.
Nein, auf jeden Fall.
Ein nächstes Haus, wo man unbedingt hinschauen sollte. Und das ist halt auch eine Sache, ob es das noch lang gibt, ist die Mühlfeldgasse, die Pizzeria Anarchia. Ist im zweiten, in der Nähe vom Broderstern, also einfach nur 100 Meter rauf. Also das finde sogar ich und ich kenne mich überhaupt nicht gut in Wien aus. Ich finde da wirklich allein hin, das ist unglaublich.
Geil.
Also das ist so ein Zentrum, ich weiß nicht, das kann man schon im Radio sagen. Es ist dort schon Drogendealerei dort am Start in der Nähe. Ich glaube, es ist einfach da, dieses
tiefe Gegend halt.
Ja, ist nicht schön. Mühlfeldgasse. Auf jeden Fall, das Interessante an dem, und das ist richtig interessant, wie das zu dem Haus gekommen ist, auf jeden Fall die Wienerinnen haben ja seit, ich weiß nicht, Jahren jetzt schon, seit 5, 6 Jahren, haben sie die ganze Zeit irgendwelche Objekte besetzt gehabt. Dann haben sie das Epizentrum in Wien besetzt, Epizentrum Grand, dann entsteht daraus die Wille 13 Grand. Ungefähr zu der Zeit der Räumung kommt der Typ, dem die Pizzeria, also eine Pizzeria gehört, ein Typ, dem gehört es und der will mit seinem Haus spekulieren. Der wendet sich an die Punkerhütten, das ist so ein Verein und Haus für in Wien für Punker, die können dort wohnen und Kulturzentrum. Es ist aber von
aber
der Stadt.
Was Offizielles hast du gesagt.
Was Offizielles, genau.
Ja? Genau. Vom Magistrat, genau. Ja, Magistratsabteilung 47, ja.
Wahrscheinlich. Ja. Auf jeden Fall, der wendet sich dorthin an die Punkerhütten. Hey Leute, könnt ihr Punks, ihr wilden aussehenden Punks nicht da hingehen, in die Pizzeria, mein eigenes Haus sozusagen da Radau machen,
entmieten,
dass diese Mieter sich schleichen. Mieter
also in Berlin hat sich da das Verb entmieten angehört.
Entmieten.
Also man hat sich da allen möglichen Leuten, also faschistische Kampfhundezüchter, also das genau. War eigentlich so das, was man am, also da gab es sogar Das konnte man mieten, ja. Da gab es Leute, die haben Geld mit damit verdient.
Es ist ziemlich
grausig,
die ganze Sache, auf jeden Fall. Was macht die Punkerhütten? Die Punkerhütten, es gerät irgendwie an die Ohren von diesen Leuten, die gerade aus der Wilden 13 rausgeflogen sind. Was machen die da aus der Wilden 13? Schauen aber hin zur Pizzeria, reden mit den Mieter, Mieterinnen, die übrigens auch Familien und irgendwelche Leute sind. Also irgendwelche Leute, die auch Schwierigkeiten haben, ein neues Haus zu finden. Neue Wohnung zu finden, reden mit denen und ziehen ein und solidarisieren sie. Squatten es, also ein Teil ist gesquattet, ein Teil ist vermietet. Die Mieterinnen haben mittlerweile auch vom Gericht her einen legalen Status gekriegt. Also die können, die kann der Typ nicht aussehen. Natürlich, eine Pizzeria, der
ja, was hat jetzt
Teil,
der Pizzeria-Besitzer da?
Teil,
was hat der... Ich meine, wie hat der reagiert?
Naja, der hat natürlich zornig reagiert. Das, keine Ahnung, es ist natürlich übel, was ihm da passiert ist aus seiner Sicht. Auf jeden Fall, ich finde, es geschieht ihm recht, aber auf jeden Fall, natürlich, er klagt jetzt die Pizzeria einfach raus. Ja? Also er muss einfach einmal diese Räumung erst genehmigt kriegen. Genau, und diese Räumung war jetzt im Sommer ist verschoben worden und jetzt ist wirklich dann bald einmal soweit. Also man kann eigentlich irgendwie so wirklich jederzeit damit rechnen. Schau, ich habe es gerade gepostet, die No-Blocks, Pizza No-Blocks-Seite, schaut öfter mal rauf. Das kann wirklich jederzeit geräumt werden. Ihr könnt es auch, wenn ihr in Wien seid, jeden Sonntag gibt's dort, und das ist eine wunderschöne Aktion, gibt's dort Pizza, weil die haben eben, es ist eine Pizzeria und es gibt vegane Pizza und es gibt vegetarische
Pizza.
Ja, also Pizza
essen in Wien da, bevor für das geräumt wird.
Bier alles, ne? und genau. Zum Unkostenpreis.
Mühlfeldgasse 2 im zweiten Bezirk.
Genau, und was außerdem schön dran ist, die Pizzeria hört auch immer, und das ist zur gleichen Zeit von 8 bis 9 ist am Sonntag, jeden Sonntag, anarchistisches Radio, und das wird immer übertragen in der Pizzeria. So wie im Sub gerade übertragen wird, hoffentlich.
Volksradio.
Das ist eigentlich wirklich eine schöne Sache, glaube ich.
Ja, Volksradio.
Und Genau, also das ist eine schöne Sache. Und woran ich dann dran denke, wenn ich diese Radiosendungen vom anarchistischen Radio her, diese Leuteln grüßen immer die Gefangenen, und das sollte man auch machen, weil man im Häfen die Radiofabrik auch empfangen kann, auch in Salzburg. Mhm.
Also herzlichen Gruß an alle Gefangenen,
die
warum
das hören,
auch immer
und
da
wenn euch fad ist.
Ja, genau, haltet durch, ihr kommt schon wieder raus irgendwann. Genau. Ja.
Viel Mut und viel. Ja. Und ja, dann sind wir eigentlich in Salzburg angelangt, die auch genannt hat.
Mhm. Also, wir haben nur 13 Minuten. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht. Genau. Also, Susi, kennst du die alte AG noch, wo sie.
Ja, beides.
Kennst du noch, ja. Also, das war ja ursprünglich, ich glaube, ich weiß nicht ganz genau, aber wenn man sich alte Fotos aus den 30er Jahren mit diesen Herren aus Deutschland anguckt, dann war das so eine Art Barackenlager für was auch immer. Die Deutschen haben ja ganz Europa in ein riesiges Barackenlager.
Welche alte Arge?
Ja, die alte Arge.
Boah, das ist mal zu spekulativ, da war sie wirklich gar nichts.
Ja, oder? Doch, also, aber ich habe da irgendwo mal was gesehen und gelesen. Also, das war irgendwie. Dann ist eine Berufsschule da eingezogen. Und als die Berufsschule irgendwie bessere Baracken, bei den Nazis waren das so Holzkulten, ja. Und dann ist die Berufsschule, hat das irgendwie geschafft, irgendwo anders mit Stein und Beton und so, also bessere Gebäude. Und also ich bin mir nicht sicher, also ich glaube, es war ein Rad, jetzt der URF war auch kurzzeitig mal drin. Also die AGE-Bewegung war ja die wollten so eine Brauerei da in hinten, Rheinberg. Rheinberg Brauerei.
Nee, das ist die Geschichte, die kennt man.
Bla 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 bla. Auf jeden Fall am Ende von dieser ganzen Geschichte haben es halt die Baracken von
haben's
dieser...
Haben sie auch gekriegt, ja. Genau, aber das Ding ist, ich bin mir nicht sicher, ob man in Salzburg so viel davon erzählen muss, weil sogar die jungen Leute, das ist ja jetzt auch erst 2006 gewesen, und sogar jüngere Leute, das irgendwie sogar noch mitgekriegt habe und man wirklich Leute hat und man schaut dann in den Sub und es werden im Sub genug Leute sein, die bei der AGE-Besetzung dabei waren, die es einfach erzählen können, wir haben auch jetzt nur mehr 11 Minuten. Und ich möchte nur kurz über zwei andere Dinge reden.
Du musst das mit der AGE-Besetzung erzählen.
Ja, ich finde es irgendwie so schwierig. Nein. Lass mal das wirklich, weil ich finde es irgendwie echt schwierig über eigene Geschichte. Ich habe dafür Kritik, ich habe da natürlich, das ist eine Sache, ehrlich gesagt, ich muss das persönlich wem erzählen, weil dann in einem persönlichen Gespräch habe ich da andere Dinge.
Ja, aber man kann ja einfach den geschichtlichen Ablauf referieren.
Nein, das ist.
Also es wurde.
Wieso? Es bringt einfach nichts,
wieso? Weil man 11 Minuten Zeit hat. Der Hermann hat einen Film darüber gemacht. Also
ja,
es gab diese Arbeitsgemeinschaft, bla bla bla. Ja, AG, bla bla bla. Rheinberg. Also aus diesem Rheinberg-Projekt wurde nichts, und diese AG, also diese Kulturinitiative in den 60ern, Anfang 70ern, hat dann sozusagen diese Barackensiedlung als Ersatz gekriegt. Und das war die alte AG.
Ja, ja, ja.
Das war die alte AG. Und da gab es halt der Beißel, und da gab es einen Saal, und da gab es
Konzerte,
halt verschiedene.
Jahrzehnte
genau,
lang,
das war ziemlich cool. Das war da hinten irgendwo, wo jetzt diese hinter der neuen AG, wo diese ganzen Sportplätze sind, bla bla bla. Und dann hat es geheißen, na, ihr müsst da weg, wir wollen die Stadt oder der Eigentümer, wer auch
und
immer.
Und Leute haben
es
einfach besetzt.
Also nein,
lass mir ausreden, sicher, die Leute haben es einfach dann besetzt.
Ja, aber da die Stadt wollte es verkaufen, abreißen, und dann haben die Leute es besetzt, und dann war ich nicht mehr dabei, und das musst du erzählen.
Und dann ist besetzt worden, einfach Künstler und Künstlerinnen haben gesagt, okay, wir besetzen es jetzt. Dann hat es noch andere Leute gegeben, so Obdachlose und Punks, die das mitbesetzt haben. Man hat dann so generelles Kultur draus gemacht, so Salzburg braucht Raum. Ich glaube, es war für alle, die dabei waren, coole Erfahrungen, eine coole Zeit. Es war interessant, dass sie viele Leute auch politisiert haben, dass viele Leute politische Leute einfach erst einmal kennengelernt haben, überhaupt politische Praxis überhaupt geübt haben in Plenars und bla bla bla. Was daraus entstanden ist, ist eine Sache, das ist so eine Spaßgerie-Aktion, die heißt Brot und Spiele. Da hat es ein Pickerl gegeben in Salzburg, ich weiß nicht, ob du die kennst, da ist eigentlich das Festung oben, und da ist halt ein kleines Anarchie auch und eigentlich das Festspiel-Logo oben, und das ist dann das Festspiellogo oben, und das ist überall in Salzburg auftaucht. Das war 2008, wo das auftaucht. Das zumindest 2008 ist das Video, das ich jetzt poste. Das ist Ursprung, die Filmemacherinnen gehen den Ursprung dieser Pickerl nach. Und jetzt würde ich sagen, spielen wir, weil wir reden dann gleich über Deutschland. Und ihr könnt euch vorstellen, was wir jetzt spielen.
Raus, endlich. Genau, endlich.
Wir endlich drauf.
Wer kriegt uns hier nicht raus?
Genau. Ja, jetzt sind wir wieder zurück bei unserer Sendung. Wir haben das Studio gesquattet, die Sendung vom Robert Breslauer gesquattet. Danke dafür. Fondue ist heute nicht.
Danke,
heute
Robert.
Heute gibt es Besetzungen. Und eine Sache, und das müssen wir jetzt noch schnell, wir haben noch 4 Minuten und ich möchte nur ein Lied spielen. Müssen wir jetzt noch schnell ansprechen, die Hafenstraße, bla bla bla, ich renne da durch, die Hafenstraße ist besetzt worden in den 90er Jahren, diese Häuser, die Bauwegen sind zur Verteidigung aufgefahren, schaut euch diese Videos an, es sind grandiose
unsere Helden.
Dinge, die grandiose Geschichte, das ist wirklich so gut dokumentiert,
gab,
dass man
es
wirklich allein findet.
Auf den Dächern irgendwelche grandiosen Konzerte, die inzwischen auch schon irgendwie ist, Geschichte sind.
Aber ja, das war in Berlin, soweit ich weiß.
Auf den Dächern von den Hafen.
Auf der Hafenstraße, ja, okay.
Ja.
Jetzt habe ich noch einen Post, ein Ding von der Hafenstraße. Da gibt es eine grandiose Folge von Extra 3, das ist so ein Satiremagazin, über die Hafenstraße. Die haben da mal irgendeine Parole raufgeschrieben, die Kieberer wollten es wegputzen. Das ist ziemlich lustig, schaut euch das an. Genau, und über was ich jetzt wirklich noch reden will, und das ist ganz wichtig, glaube ich, weil das ist aktuell, die Rote Flora, Hamburg, Schanzenviertel, besetztes Kulturzentrum seit 1989,
also
ist akut von der Räumung bedroht. Es gibt eine Demo am 21.12., also kurz vor Weihnachten.
Das ist am nächsten Samstag, das ist es.
Wer irgendwie in Hamburg sein kann. Ich glaube, es ist auch okay, wenn man einfach nur darauf Aufmerksamkeit legt, ob es das demnächst noch gibt. Die Berliner werden natürlich hinmobilisieren. Leute werden schon dort sein, glaube ich. Und jetzt würden wir noch, weil die Leute nach uns gleich da sind, uns verabschieden und nur ein Lied spielen und ihnen das Studio überlassen. Also wir ziehen uns zurück.
Was spielen wir noch? Also
ich würde jetzt sagen, ich würde gern Revolte Springen spielen. Der Traum ist aus.
Ja.
Es ist ein Punkerlied. Es ist nett.
Also
das ist von Tonsteiner Scherben.
Es ist ja wurscht. Wir grüßen alle da draußen, die mit alle Hausbesetzung sympathisieren oder mal Häuser besetzt haben oder wie auch immer. Und Leidl, macht's gut.
Macht's gut. Ciao. Schönen Abend. Schaut's ins Sub. Schaut's ins Rockhaus. Ciao.